Lena.
Guten Morgen, Famke.
Oh Mann, es ist eigentlich gar nicht morgen, ne?
Egal.
Okay.
Fürs Gefühl.
Fürs Gefühl. Für die Welt bist du irgendjemand, doch für irgendjemand bist du die Welt.
Oh, okay, wir starten hier mit einem kitschigen Spruch.
Den Spruch findest du jetzt erstmal schön, aber wenn ich dir sage, wo er herkommt, dann findest du es gleich richtig cringy. Von der Zeit bin ich über Reddit drauf gestoßen, dass jeweils die Erstausgabe von 1956 bis, keine Ahnung wann, von der Bravo online als PDF verfügbar war. Und dann habe ich mir das angeschaut und da gab es irgendwie in dieser Dr. Sommer Liebe, Sex und so Seite gab es immer auch so eine Geschichte, wo irgendjemand vom ersten Mal erzählt hat. Richtig weird. Und da war halt dieses Zitat drin in diesem, und es war so eingebettet in einen Brief, den dieses Mädchen diesem Typ geschrieben hat, den sie so toll fand. Da hat sie geschrieben, es waren nur zwei Zeilen, aber ich fand, das würde für den Anfang reichen. Für die Welt bist du irgendjemand, doch für irgendjemand bist du die Welt. Und ich fand das einfach so cringy und so weird. Dass ich mir das gescreenshottet habe und dann habe ich irgendwie mit irgendjemandem drüber geredet und dann so, das wäre doch mal ein Spruch für euren Podcast. Und jetzt habe ich es. Jetzt habe ich hier den Spruch angebracht.
Ja. Ich meine, ja, es ist voll kitschig und ein bisschen weird, aber irgendwie auch cute. Also, ja, nee, ja, ich weiß nicht. Ich stelle mir das so als Wandtattoo über dem Bett.
Oh ja, vor. Und dann so rosa Plüschkissen, oder?
Ja.
Okay, erscheint gut, ja.
Okay, und mit diesem Spruch begrüßen wir euch zu Pantoffeln im Regen. Heute ist schon Folge 40. Wir frühstücken mit euch gemeinsam und wollen euch so ein bisschen den Start in die Woche versüßen. Wie wir schon am Anfang ein bisschen angemerkt haben, wir frühstücken heute nicht, to be honest, weil es ist schon kurz vor 14 Uhr. Aber wir haben es heute Morgen nicht hinbekommen aufzunehmen. Eigentlich könnten wir schon Mittag essen, aber ja.
Ja, also ich glaube, man kann vielleicht diesen Spruch zur Überleitung nehmen und darüber reden, was man an der Bravo besonders problematisch findet. Vielleicht nämlich das Frauenbild, was dort vertreten wird. Oder man kann auf das Datum, das Erscheinungsdatum dieses Podcasts hinweisen. Also heute, wenn ihr das am Erscheinungsdatum hört, ist der 8. März 2021. Während wir aufnehmen, ist natürlich ein paar Tage früher, aber wir tun jetzt einfach mal so, als wäre jetzt schon der 8. März.
Mhm.
Und das ist so der Anlass, warum wir heute mit euch über Feminismus reden wollen. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, was der 8. März eigentlich ist. Nämlich der Internationale Frauentag oder Frauenkampftag oder Frauen- und Queerskampftag. Kommt so ein bisschen drauf an, wo man liest, wer es sagt, aber ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, und ich bin vor drei Jahren war das jetzt schon krass, in Berlin das erste Mal auf den Frauenkampftag, Frauen- und Queerkampftag aufmerksam geworden, weil mich eine Freundin damals mitgenommen hat zur Demonstration und auch zu einem Streikposten, der vor der Klinik, vor dem Krankenhaus der Charité stattgefunden hat. Da war so ein Sitzstreik. Und davor wusste ich gar nicht irgendwie, dass dieser Tag überhaupt existiert. Und dann war ich letztes Jahr mit dir in Grenoble. Das war richtig cool, auch bei der Demonstration dabei. Damals noch ohne Abstand und ohne Maske. Das konnte sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß noch, das war so der erste warme Tag. Und es war richtig schön, dass wir das so zusammen erlebt haben. Und jetzt ist es dieses Jahr mein 8. März. Und das erste Jahr, dass ich auch tatsächlich in der Organisation des Tags in Freiburg irgendwie so mitbeteiligt bin und mitorganisiere. Ja. Und das ist voll der wichtige Tag für mich. Und der wird irgendwie jedes Jahr nochmal wichtiger. Und genau, so ist irgendwie so mein persönlicher Bezug dazu. Ja. Also ich werde am Montag richtig viel unterwegs sein und richtig viel machen, aber freue mich auch schon mega drauf.
Weißt du zufälligerweise deshalb auch, unter welchem Motto die UN deshalb den diesjährigen Frauentag gestellt hat? Also ich wusste das auch nicht. Nee. Ich habe es vorhin erst gegoogelt und rausgefunden. Und zwar ist es so, dass also das Motto ist, Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Also Frauen in Führungspositionen für eine gleichberechtigte Zukunft in einer Welt, die von Covid-19 betroffen ist. Und da geht es eben darum, dass die Aufgabenlast der Frauen während dieser Corona-Krise halt sehr stark gestiegen ist, weil zum Beispiel Frauen 76% der Arbeitenden in sozialen und Pflegeberufen ausmachen. Und dass sie halt auch viele Aufgaben im privaten Rahmen übernehmen und dass sie halt auch, das steht auch in dieser UN-Studie, die wir auch verlinken werden, dass sie eben das Dreifache der unbezahlten Sorgearbeit leisten. Und deshalb wurde das so ein bisschen als Motto ausgerufen, auch mit dem Fokus auf die Krise. Fand ich auch voll spannend. Also ich wusste das gar nicht. Und zwar hat jeder Tag, also in den letzten Jahren, hat so ein Motto gehabt von der UN aus. Voll cool.
Ja, finde ich aber auch wieder so ein bisschen, das ist so ein bisschen das ganze Problem, würde ich sagen, auch an dem Motto. Es geht ja irgendwie nicht darum, gerade auch bei Feminismus, dass Frauen in Führungspositionen kommen und dann andere Frauen ausbeuten, weil das ist ja voll oft so auch das Problem an der Frauenquote. Mhm. Toll, wenn da jetzt eine Frau oben irgendwie in einer Position sitzt, in einer Machtposition, die aber nichts am System ändert, dann bringt mir das auch nichts.
Ja,
so.
Ja, also deshalb, ich fand es einfach spannend, das zu hören, weil also dieser Tag hat tatsächlich schon so eine längere Geschichte, dass er vor dem Ersten Weltkrieg schon entstanden ist, und zwar damals im Kampf um Gleichberechtigung und vor allem auch Wahlrecht von Frauen sowie Emanzipation von Arbeiterinnen. Und damals ist so dieser 8. März entstanden, und während dem Nationalsozialismus in Deutschland war es eben so, dass die Nazis so quasi so einen Muttertag eingeführt haben. Der war irgendwann anders, weil diese Ideologie hat ja vor allem Frauen als Reproduktionsmaschine betrachtet. Aber damals war es eben so.
Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, was Reproduktionsmaschine bedeutet.
Stimmt, guter Punkt. Also das ist auch super abgekürzt, aber ich glaube, dass die viel, also zur Nazi-Zeit war es halt viel so die Idee, dass halt Frauen sehr viele Kinder kriegen sollen. Frauen, die viele Kinder bekommen haben, haben auch so einen Verdienstorden bekommen, weil
das Mutterkreuz.
Ja, genau. Also sehr problematisch. Jedenfalls war aber der 8. März zu dieser Zeit eben so als Widerstandserkennungsmerkmal, hat man damals so rote Gegenstände ausgelüftet oder so rote Tücher aufgehängt am 8. März. Das war so ein bisschen so ein Untergrundkampftag. Und später in der DDR wurde dieser Tag wieder voll gefeiert, und deshalb gab es von der BRD voll viel Kritik, weil dieser damals entstandene Tag war auch schon so ein sozialistischer Tag, so ein bisschen, oder sozialistisch geprägt. Deshalb hat die DDR dann voll gesagt, ja, voll geil, wir nehmen das voll bei uns auf. Und dann konnte man erst ab 1993 den Tag wieder in Gesamtdeutschland begehen, weil man erst dann irgendwie das geschafft hat, so ein bisschen diesen Spagat zu schließen zwischen, oh, wir übernehmen was es in der DDR gab, aber wir machen es unser eigenes Ding draus. Genau, und seitdem gibt es halt da auch jedes Jahr wieder so Demonstrationen oder Aktionen an dem Tag. Das ist so ein bisschen zu dieser Geschichte vom 8. März. Super spannend. Meine persönliche Geschichte mit dem 8. März ist nämlich viel kürzer. Also ich wusste schon, dass es den gibt, schon sehr lange, aber ich habe nie so ganz, also ich war früher auch irgendwie so nicht so, war mir irgendwie, Demonstrationen waren mir sowas Fremdes. Also jetzt nicht, weil ich das abgelehnt habe, aber es war irgendwie einfach nicht so in meinem
Kosmos.
Ja, es war nicht auf meinem Teller so, und deshalb habe ich auch das nicht damit in Zusammenhang gebracht. Also mir war das schon bewusst, dass es diesen Tag gibt, aber nicht, dass man dann dort demonstriert oder Aktionen macht. Und damit war es halt auch letztes Jahr das erste Mal, dass ich da auf einer Demonstration zum 8. März war. Und das dann in Frankreich mit Lena, wo ich dann die Slogans immer versucht habe zu übersetzen.
Das war so witzig.
Lena schreit so, Lena hat so richtig gut mitgeschrien, und ich habe versucht zu verstehen, was überhaupt gesagt wird. Und dann ich so, Lena, sie sagen gerade, Frauen sollen gleichberechtigt sein. Ah ja, finde ich gut. Oh, la, la, la. Und dann haben wir auch so Flyer bekommen. So, und ich habe versucht, die Lena die ganze Zeit zu übersetzen, was da steht. Und dann wurden zwischendrin Männer ans Ende von dem Demonstrationszug gebeten, und Lena so, hä, was steht da, was machen die, warum laufen diese Männer da lang? Ich so, Lena, die haben die nach hinten geschickt. Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich's. Das war.
Ja, das ist aber eine Praktik, die tatsächlich häufiger gemacht wird. Also ich kenne das jetzt auch, dieses Jahr bei der Demo wird es auch so sein, dass die Männer hinten laufen sollen. Was ich auch, ja, ist gut. Also klar, Solidarität richtig wichtig, und ich finde es auch voll gut, wenn auch Cis-Männer irgendwie mitlaufen. Aber eben uns irgendwie die Plattform lassen und dann hinten mitlaufen. oder irgendwie, keine Ahnung, Essen kochen und austeilen oder so.
Du würdest ja auch nicht bei einer Veranstaltung, wo es um Rassismus geht, als weiße Person vorne laufen, so.
Ja, also, genau.
Ja, ich finde, das ist voll. Ja. Also jetzt, wo wir den 8. März so ein bisschen besprochen haben, können wir vielleicht so ein bisschen noch zum Hintergrund bequatschen. Also ich habe irgendwie, ich glaube, Feminismus ist so ein Wort, was irgendwie jedem schon mal begegnet ist. Und aber wie man das so richtig einordnen kann, also klar, uns ist das jetzt schon ein Begriff und vielen von unseren FreundInnen auch. Aber ich glaube, für viele Leute ist das auch so ein bisschen so eine Blackbox. So auch so diese Frage, können Männer überhaupt Feministen sein? Gibt es nicht eigentlich nur FeministInnen? Worum geht es eigentlich im Feminismus? Keine Ahnung. Also das sind lauter Fragen, ich glaube, die ich mir auch selber schon gestellt habe. Und ich glaube, die auch kein, also ich glaube, da gibt es ein sehr großes Grundverständnis, aber es gibt auch sehr, sehr viele Streitpunkte.
Es, genau, innerhalb des Feminismus gibt es auch ganz verschiedene Ansätze, was Feminismus ist, welche Theorien verfolgt werden, was irgendwelche Werte vermittelt werden müssen, sollen. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Lager und es ist auch immer nichts Festes. Also wir können jetzt heute die Meinung haben und in einem halben Jahr kann ich sagen, okay, Feminismus ist für mich jetzt irgendwie was anderes. Also das entwickelt sich stetig und wir lernen ja auch irgendwie stetig dazu und das ist einfach irgendwie nichts, was so krass festgeschrieben ist.
Ja, ich glaube, so soziogeschichtlich oder soziokulturell unterteilt man den Feminismus gerne in 4 Wellen, also nennt man irgendwie so the 4 Waves of Feminism. Mit dieser Wellenanalogie gibt es auch irgendwie so Kritik, weil man bei einer Welle davon ausgeht, dass sie irgendwann so ihren Höhepunkt erreicht und dann abebbt und das nimmt so der Bewegung so ein bisschen, ja, die Stärke, sagen manche Leute, aber ich um das einfach ein bisschen geschichtlich heranzuführen, finde ich die Unterteilung eigentlich super gut, weil damit auch klar wird, was für verschiedene Probleme von Frauen eben angegangen wurden in diesen Wellen des Feminismus. Genau, deshalb würde ich dazu ein bisschen was erzählen. Die erste Welle verortet man so ins Ende vom 19. Jahrhundert oder Anfang vom 20. Jahrhundert und das war irgendwie so eine Gesellschaft, wo der Industrialismus immer wichtiger wurde und wo man irgendwie immer mehr liberale und auch irgendwie sozialistische Politik gemacht hat, also so Arbeiterbewegungen oder sowas gab es ja dort auch. Und in dieser Welle des Feminismus, die sich zum ersten Mal eben dort als wirklich klar identifizierbare Bewegung, hat sich da quasi so eine feministische Bewegung gebildet, ging es vor allem um Wahlrecht für Frauen. Also das war das Hauptding. Also klar, es ging noch um mehr, aber ich glaube, das Hauptding war Wahlrecht für Frauen. Und es waren vor allem weiße Frauen, Cis-Frauen, die dort beteiligt waren. Aber eben nicht nur. Es gab dann eine ganz berühmte Feministin, kann man vielleicht so sagen, die Sojourner Truth heißt die. Die hat ich weiß gar nicht, ob das eine Rede war. Also jedenfalls hat die etwas geschrieben, wo ich einen Auszug gleich draus vorlesen werde, wo es ein bisschen um diese Intersektionalität, also um die Idee ging, dass eben, was Frau sein eigentlich, wie die Frau sein verstanden haben. Das ist auf Englisch, aber ich glaube, ich werde es versuchen dann, also ich werde es auf Englisch vorlesen und dann nochmal wiedergeben. Ja. Mhm. Okay. That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man when I could get it and bear the lash as well. Ain't I a woman? I have borne 13 children and seen most all sold off to slavery, and when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? Also es geht also um ihre Erfahrungen als Sklavin oder als versklavte Frau, wo sie halt in diesem Text beschreibt, dass oft gesagt wird, oh ja, Frauen sind so fein und Frauen, denen muss geholfen werden, in eine Kutsche zu steigen oder die sollen nicht in den Schlamm treten. Aber bin ich denn keine Frau, nur weil ich konnte genauso viel essen, ich konnte genauso oft die Peitsche ertragen wie ein Mann. Ich habe 13 Kinder geboren, ich habe gesehen, wie sie in die Sklaverei verkauft wurden, bin ich denn keine Frau? Also, und ihre Rede ist, glaube ich, unglaublich wichtig, um zu betrachten, dass es schon damals so eine ja, so einen Gegensatz gab dazwischen, was Leute überhaupt unter Frausein verstanden haben und wie man für Frausein kämpfen sollte. Und ich finde die einfach unglaublich krass. Also ich würde es auch nochmal verlinken auf der Webseite. Dann kann man sich noch mehr davon durchlesen. Ich finde es schon sehr heftig, was sie halt beschreibt und wie sie halt sich auch positioniert und sagt, hallo, ich bin ja eine Frau. Und es ging in ihrer Arbeit ging es natürlich auch viel um, ja, Antisklaverei und sowas, das ist ja klar, aber es ging eben auch um so feministische Ideen. Und dann kann man irgendwann sagen, dass sich irgendwann diese Welle oder diese Bewegung des Feminismus ist dann letzten Endes endete die irgendwann. Man hatte dann ja teilweise Wahlrecht für Frauen und dann kam auch der Nationalsozialismus. Also dann kam noch Zweiter Weltkrieg, erst dann Zweiter Weltkrieg. Also da ist so viel gesellschaftlich passiert, dass irgendwie diese Frauenbewegung so ein bisschen ja sehr in den Hintergrund geraten ist. Und dann verortet man in den 1960er bis 1990er Jahren die zweite Welle des Feminismus. Und die hat sich vor allem bewegt in diesem Kontext von, ja, Friedensbewegung, Antikrieg, Civil Rights Movement, also so Sachen, wo die halt damals so gesellschaftlich wichtig waren. Also zum Beispiel auch irgendwie so Proteste gegen den Vietnamkrieg oder sowas. Also da gab es unglaublich viele verschiedene politische Bewegungen. Und in dieser zweiten Welle ging es vor allem um Sexualität und auch Reproductive Rights, also Reproduktionsrecht, also die Frage, dürfen Frauen Abtreibungen haben, also was ist der Stand von Verhütungsmitteln, was sind Abtreibungen, was bedeutet also Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmungen, was bedeutet, dass eben mein Körper mir gehört, solche Sachen. Und wo auch, ich glaube auch in dieser Welle ist zum ersten Mal so ein bisschen diese Idee aufgekommen, dass man halt gegen die patriarchale Repräsentation von Frauen kämpfen soll. Also, wo es ein bisschen drum ging, dass man irgendwie so sagt, das Männerbild ist, dass wir uns schminken und dass wir uns ja hübsch machen für die Männer und dagegen wollen wir aufstehen.
Ja.
Und wir sind so selbstbestimmt und wir machen unser Ding.
Ich würde noch ganz kurz erklären, was Patriarchat bedeutet.
Sehr gerne.
Wir leben in einem Patriarchat. Das bedeutet, dass sozusagen der Mann als Norm gesehen wird und dass alles eben so auf den Mann ausgelegt ist, also Männer in Führungspositionen und keine Ahnung.
Medizinische Studien zum Beispiel auch.
Also dass ein Bild davon existiert, dass sozusagen der Mann über der Frau steht, auch in Beziehungen vor allem und dass auch es nur eine Beziehung zwischen Frau und Mann geben kann. Also das ist so ein heterosexuelles Bild. Und das ist sozusagen die Norm und alles, was dagegen verstößt, ist eben abnormal und wird ja diskriminiert und vernachlässigt.
Ja, ich glaube, und diese Idee oder dieses Konzept ist, glaube ich, in dieser zweiten Welle aufgetaucht. Und diese zweite Welle ist auch die maßgeblich so alle akademische Arbeit zum Thema Feminismus unterstützt. Also da wurden dann auch so philosophische Grundlagen dafür gesucht, beziehungsweise irgendwie geschaffen. Ich weiß nicht genau, wie man das am besten ausdrücken soll, aber da hat sich auch so eine Art akademischer Feminismus gebildet, wo dann auch so Sachen letzten Endes draus geworden sind, wie Gender Studies und Queer Studies und diese ganzen Sachen, die man heutzutage auch studieren kann, wo es auch teilweise Professuren für gibt, die entstanden so ein bisschen aus dieser zweiten Welle. Und ich glaube, was man dort auch noch ganz wichtig sagen sollte, ist, oder was ich noch wichtig fand, was dort entstanden ist, auch diese Idee von Women's Struggle is Class Struggle, also dass es also die Frauenrechte auch irgendwie Klassenrechte sind. Okay, das ist sehr schwierig, das auf Deutsch zu übersetzen, wenn man sich es auf Englisch durchgelesen hat. Ja. Es geht jedenfalls darum, dass auch schwarze Personen oder People of Color eben auch dann in dieser Welle ganz klar mit beteiligt waren und da auch die quasi ja, die wichtigsten Rollen gespielt haben, um diese feministischen Ideen weiterzubringen. Und wo auch diese Idee entstanden ist, dass auch das Persönliche quasi politisch ist. Was viele Leute vom Feminismus kennen, kommt irgendwie aus dieser zweiten Welle und aus der vierten Welle. Aber dazu kommen wir gleich. Super spannend finde ich nämlich die dritte Welle. Die hat sich so in Mitte der 90er gebildet und war quasi bis vor kurzem so das Aktuellste, wenn man so möchte. Wobei es natürlich, das kann man, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen. Es gibt immer Leute, die dann bestimmte Ideen aus verschiedenen Wellen vertreten. Und es ist auch nicht so super krass einzuordnen. Super, nur weil ja, du jetzt dann geboren bist, bist du Welle XY. Das ist, stimmt gar nicht. Aber einfach nur so geschichtlich hat sich dort dann halt wieder ein größerer Wandel ergeben. So.
Ganz kurz, zum Beispiel Alice Schwarzer ist ein gutes Beispiel dafür, die irgendwie so in der zweiten Welle hängen geblieben ist.
Ja.
Also, genau. Ja.
In der dritten Welle hat sich nämlich vor allem so eine postkolonialistische Auseinandersetzung ergeben. Also postkolonialistisch bedeutet zunächst, dass man halt reflektiert, dass es zum Beispiel, also dass viele europäische Staaten mal Kolonialmächte haben, das heißt Teile in der Welt besetzt haben, und dass es eben diese Strukturen, die damals geschaffen wurden, immer noch irgendwie fortbestehen, zwar auf eine andere Art und Weise, weil wir in dem Sinne ja nicht mehr kolonisieren, aber dass diese Machtverhältnisse, die dort waren, dass die irgendwie immer noch weiter fortbestehen. Und in dieser Welle hat sich halt auch ergeben, dass diese die Definition von Frau sein wurde wieder ein bisschen destabilisiert. Also dort hat sich dann ergeben, dass man sagt, naja, hey, ich kann Lippenstift tragen, ich kann einen kurzen Rock tragen, ich bin ja trotzdem eine Frau und ich mache das nicht für die Aufmerksamkeit von Männern. Also oder der Ausdruck, wenn ich mich feminin anziehe oder feminin gebe, dann mache ich das nicht, um Männern zu gefallen. Also das ist nicht meine patriarchale Unterdrückung, sondern das ist meine eigene Entscheidung. Aber dadurch, dass es in der dritten Welle so viele Diskussionen und Streitpunkte gab, hat sich da auch nie so ein richtiges kollektive Bewegung, hat sich da nie so richtig ergeben. Also das waren halt so ganz viele Splittergruppen, die sich auch super uneins waren. Und deshalb sind, glaube ich, auch viele Leute noch in der zweiten Welle geblieben, weil da halt mehr so ein Gefühl von Gemeinschaft war, würde ich mal so behaupten. Boah, es ist, glaube ich, so viel Information auf einmal. Ich hoffe, dass man gut folgen kann.
Ja, doch, passt schon.
Genau, weil dann klären wir jetzt noch die vierte Welle und dann können wir ja noch mal ein bisschen diskutieren. Die vierte Welle ist so ein bisschen ein unklarer Begriff. Also kommt auch immer darauf an, was man liest, wen man fragt. Aber ich würde das so einordnen, dass das vor allem mit dem Hashtag MeToo, der auf Twitter getrendet ist, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das Thema Frauen und Feminismus. Vielleicht sollte man kurz erklären, was es mit diesem Hashtag auf sich hat. Ich glaube, es kam vor allem aus Hollywood heraus, dass halt Schauspielerinnen gesagt haben, dass sie
sexuell missbraucht
worden sind. Ja, missbraucht und belästigt worden sind.
Oder sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Ja, genau. Ich glaube, das müsste man sagen, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren haben im Kontext von ihrem Beruf und dass das irgendwie so an der Tagesordnung ist. Und dann haben sich immer mehr Leute gefunden, die mit dem Hashtag MeToo quasi gezeigt haben, dass sie auch Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Ja. Und zwar auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und es hat so ein bisschen so eine weitere gesellschaftliche Öffnung, finde ich, auch gegeben, wo man irgendwie auch gesehen hat, dass es halt diese patriarchale Gewalt, die zu dieser sexualisierten Gewalt geführt hat, dass die halt alle Leute treffen kann. Also vor allem Frauen, klar, aber das also nur, weil man Mann ist, davor auch nicht, also ist man nicht automatisch davor geschützt. Und das fand ich sehr spannend. Und es gab zum Beispiel so eine Aktion von einer Frau, die hieß Emma Sulkovic, ich glaube, so spricht man sie aus, die hieß Carry That Weight, und da hat sie so lange ihre Matratze auf dem Unicampus rumgetragen, bis die Universitätsleitung ihren Vergewaltiger eben rausgeworfen hat. Solche Aktionen gab es, und da gab es auch so Slutwalks, hieß das, also gab es irgendwie vor allem auch in Amerika, wo eben Frauen sehr, also nackt oder sehr, sehr leicht bekleidet rumgelaufen sind, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass eben ja, das halt keinen Einfluss darauf hat, wie man sich kleidet, ob man vergewaltigt wird oder nicht.
Ja.
Ja. Und was auch in der Welle irgendwie so ganz wichtig geworden ist, auch so nochmal ein anderer Aspekt, also die sexualisierte Gewalt, ganz klar, und auch wieder so Selbstbestimmung, aber auch diese Gender Pay Gap und solche Sachen sind, glaube ich, auch dort nochmal wichtig geworden. Dazu habe ich auch noch so eine kleine Grafik rausgesucht. Da gibt es auch immer viele Diskussionen. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was wir so vertiefen müssen. Aber man kann sagen, dass also 2017 der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschland, 2014, sorry, war eben, bei Männern waren es halt 19,80 Euro die Stunde, und also ist der Bruttostundenlohn, und bei Frauen eben 15,44 Euro. Das heißt, wir haben irgendwie so einen Unterschied von so 4 Euro. Und letzten Endes kann man, wenn man alles reinnimmt, irgendwelche Berufserfahrungen und diesen Gender Pay Gap quasi bereinigt, hat man immer noch einen Unterschied von 1,16 Euro die Stunde, den man sich nicht erklären kann. Also den kann man nicht erklären über Beschäftigungsumfang, über Branche, über Führungs- oder Nicht-Führungsposition. Also da geht es wirklich, wenn man es bereinigt. Und das ist halt, ja, also immer noch ein Punkt, wo man irgendwie noch nicht so ganz, ja, das hat man noch nicht geschafft, das zu bereinigen. Und das ist auch so ein wichtiger Bestandteil von dieser vierten Welle gewesen.
Ich muss auch sagen, dass, also das, was du sagst, ist voll wichtig, Gender Pay Gap und so. Aber auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch damit aufgehört, Leuten sowas zu erklären oder sowas zu sagen. Weil ich finde, wenn irgendwie Menschen das, also wenn das Menschen noch nicht bewusst ist, dass Frauen oder Queers irgendwie unter dem Patriarchat leiden und dass da was geändert werden muss, so, das ist mir einfach zu anstrengend geworden. Also ich glaube, wenn man in 2021 das noch nicht begriffen hat, ja, da habe ich dann auch echt keine Lust, da irgendwie zu diskutieren. So, das, da, also ich fange da jetzt nicht bei Null an, irgendwie nochmal mit Leuten da, keine Ahnung, sowas, so Basics irgendwie zu klären. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Vielleicht ist das ein bisschen ignorant, aber irgendwie will ich da meine Kapazitäten auch nicht drauf.
Ja, also ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht bei mir so unterschreiben, aber ich kann sehr gut verstehen, was du da meinst. Also ich glaube, das ist auch immer so eine Kapazitätenfrage, was man jetzt Lust hat zu erklären, was nicht. Was ich spannend finde, ist, dass, wenn man sich so diese feministische Bewegung allgemein anschaut, ist, dass es halt gerade am Anfang so ein ganz klares Gruppengefühl gab und ich, für mein Gefühl, hat sich das über die Jahre immer weiter zerfasert und wir bewegen uns jetzt aber gerade wieder irgendwie in so ein stärkeres Gruppengefühl rein. Vielleicht ist es auch nur so meine persönliche Erfahrung, aber ich habe das Gefühl, dass im Moment viele Leute irgendwie versuchen, diese ganzen Strömungen, die da so ein bisschen auseinandergegangen sind, wieder zusammenzuführen, dass Leute versuchen, da irgendwie eine Kommunikation herzustellen und da irgendwie so ein allgemeines Verständnis zu finden. Und das aber halt unglaublich schwer. Weil natürlich Frau sein so unglaublich vielseitig ist, Queer sein so unglaublich vielseitig ist und halt so viele andere Sachen da in deine Erfahrung mit reinspielen. Also es macht ja einen Riesenunterschied, ob du eine weiße, junge Frau bist in Deutschland oder keine Ahnung, ob du irgendwo in Südostasien lebst.
Also dazu lässt sich ja auch sagen, dass es, und da bin ich aber auch noch nicht drin im Thema, das möchte ich auch noch voll angehen, dass es ja auch in Deutschland eine ganz andere Perspektive auf Black Feminism gibt. Also wir haben ja jetzt auch nur unsere weiße Perspektive irgendwie so ein bisschen beleuchtet.
Ja.
Und was ich auch irgendwie wichtig finde und was ich auch glaube, dass es jetzt gerade auch mit, auch aktuell wie nie ist, dass Geschlecht dekonstruiert wird. Also dass geschaut wird, hey, Geschlecht ist gemacht. Da ist nur als Schlagwort Doing Gender, wenn es jemanden interessiert, der kann da irgendwie sich auf jeden Fall noch mehr mit beschäftigen. Das kam aber auch schon, also das ist jetzt nichts Aktuelles, das kam auch schon in den 90er Jahren auf mit Judith Butler. Aber dass da auch drauf geachtet wird, irgendwie, hey, es geht hier nicht nur um Frauen im biologischen Sinn.
Was ich so ein bisschen gelesen habe, ist, dass es um alle Menschen geht, die unter dem Patriarchat leiden. Und ich meine, das finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Definition. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass sehr, sehr viele Menschen, auch viele Menschen, die das gar nicht so sehen würden, unter dem Patriarchat leiden. Ja, das ist, glaube ich, jetzt was man auch diskutieren kann. Aber zum Beispiel, also bestimmte Männerbilder sind ja super toxisch für junge Männer. So Idee, du darfst nicht weinen oder du darfst nicht, ja, keine Ahnung, wenn du Gefühle zeigst, bist du schwach, oder diese Idee von Männer müssen stark sein oder so, die ist ja super, super schlimm. Und da kann es sein, dass zwar diese jungen Männer super viele Privilegien genießen, weil sie vielleicht weiß sind und hetero und cis-männlich so, aber sie irgendwie leiden sie ja trotzdem wiederum darunter, weil sie vielleicht irgendwie keinen Zugang zu ihren Gefühlen finden, weil ihnen das quasi von der Gesellschaft so vorgelebt wird, sage ich mal, dass sie das nicht brauchen oder so. Und das schädigt ja auch der Fähigkeit, irgendwie Beziehungen zu knüpfen und Beziehungen zu führen zu anderen Menschen. Und das ist ja super wichtig für Menschen. Und deshalb finde ich die Definition auf der einen Seite halt voll gut, also weil das klar macht, dass irgendwie das Problem, was wir haben, nicht mehr nur ist, Frauen dürfen, also das klingt jetzt so platt, aber dass Frauen nicht wählen durften, war ein großes Problem so. Aber das ist jetzt nicht mehr das Problem, was wir haben, sondern wir haben jetzt Wahlrecht, aber wir haben jetzt irgendwie ganz andere Probleme, die wir angehen müssen. Und diese Probleme treffen vielleicht jetzt nicht nur biologische Frauen, sondern halt auch noch ganz andere Menschen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, weil ja die Frage ist, okay, wenn man immer weiter das ausweitet, wie konsistent und wie konsequent kann noch so eine Bewegung sein, wenn sie plötzlich für alle Leute sein soll? Aber das ist so eine offene Frage. Wie verhindert man, dass es halt dann auch sich wieder so aufweitet, dass man am Ende halt keine konkreten Ziele mehr hat.
Ich glaube, das Ding ist, dass eben wie du meintest, dass es ja auch unterschiedliche Bewegungen innerhalb des Feminismus gibt. Und ich glaube, für mich ganz wichtig zu betonen ist, dass für mich Feminismus nicht bedeutet, irgendwelche, ich mache gerade Anführungszeichen, Werte der Frau zu bewahren, was ja irgendwie auch von rechten Menschen irgendwie oft genutzt wird. Ja. Da dann irgendwie, es gab jetzt irgendwie auch so einen Frauenmarsch oder so in Berlin, kein Plan.
Ja, doch, das habe ich auch Artikel gelesen,
wo es dann irgendwie auch darum geht, ja, die Weiblichkeit zu bewahren und so ein Mist. Also das ist halt, darum geht es halt nicht. Es gibt keine Weiblichkeit. Das ist konstruiert von der Gesellschaft. Es gibt keine Männlichkeit. Also das ist einfach gemacht. Und
da gibt es jetzt sicherlich auch Leute, die dir da halt voll widersprechen würden.
Ja, so. Auf jeden Fall, ja.
Also ich glaube, das ist sicherlich keine einfache Frage. Ich glaube halt, dass wir uns im Moment so an einer Position befinden, wo sich das alles so ein bisschen klärt, so wie können wir unsere Ziele konkretisieren, ohne die Probleme von verschiedenen Leuten aus dem Blick zu bekommen. Und ich glaube, die Antwort darauf ist halt auch so ein bisschen mehr autonome Organisierung von einzelnen Gruppierungen. So wie du sagst, du meintest ja, für die Aktion, die ihr jetzt in Freiburg habt, habt ihr euch mit anderen Initiativen zusammengeschlossen.
Ja.
Dass die BPOC-Gruppe was macht, dass halt noch die
Transgruppe
was macht. Also das sind halt so lauter kleinere Gruppierungen, die halt alle für sich eigene Kämpfe haben und für sich eigene Sachen, die sie lösen müssen. Manche werden sich überschneiden, aber manche Sachen werden halt komplett unterschiedlich sein. Also, und dass das vielleicht auch so ein bisschen die Antwort ist, dass man immer wieder irgendwie einen Punkt findet, wo man zusammenfindet und miteinander arbeitet und so, aber dass man auch zwischendurch halt seine eigenen Sachen macht und seine eigenen Sachen aussortiert, so.
Also es gibt keinen Bereich des Lebens, in dem das Patriarchat keinen negativen Einfluss hat. Und deshalb sind die ganzen Gruppen, haben wir irgendwie auch feministische Themen zu besprechen, weil das durch unterschiedlichste Bereiche des Lebens irgendwie eine Rolle spielt. Ich könnte noch so viel dazu erzählen, aber ich glaube, wir sind jetzt auch erstmal am Ende. Es ist irgendwie sehr unbefriedigend, weil wir beide, glaube ich, auch schon relativ viel im Thema drin sind und es jetzt wirklich nur so ganz, ganz krass oberflächlich so ein bisschen angeschnitten hat und es eigentlich um so viel mehr noch geht. Wenn man sich weiterbilden möchte, so ein bisschen, kann ich auf jeden Fall das Buch von Margarete Stukowski Untenrum frei empfehlen. Das war so das erste feministische Buch, das ich gelesen habe und jetzt auch meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt habe. Das sind so ganz viele Basics, die irgendwie erstmal aufzeigen, ey, warum betrifft Feminismus auch mich?
Ja.
Und die irgendwie zum Nachdenken und Hinterfragen anregen. Und dann machen wir vielleicht irgendwie nochmal eine Folge, warum vielleicht Feminismus auch Antikapitalismus bedeutet. Das würde auf jeden Fall mich noch interessieren, aber das würde jetzt hier auf jeden Fall zu weit gehen.
Also das Buch von Margarete Stukowski ist auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen zu dem Thema, weil es auch gut zu lesen ist. Und vor allem, weil es halt auch nicht, es setzt nicht so viel voraus. So. Du kannst es einfach jetzt anfangen und du musst nicht noch 10 Begriffe nachschlagen oder so, sondern es ist halt wirklich für jeden und jede zu empfehlen. Genau. Aber ja, ich glaube, wir können diese Folge vielleicht auch mal zum Anlass nehmen, mal nochmal eine Folge darüber zu machen. Ich glaube, wir haben es nämlich ganz gut geschafft, so ein bisschen die wichtigsten Sachen zu beleuchten und vor allem hoffentlich auch zu erklären, warum der 8. März, von uns jetzt so begangen wird, wie er jetzt begangen werden wird, ne?
Ja.
Heute. Und wenn ihr es rechtzeitig hört, dann kann es ja auch sein, dass es in eurer Stadt auch eine Kundgebung gibt oder so. Und dann könnt ihr ja vielleicht dort einfach auch hingehen mit Maske und Abstand, aber auftauchen.
Ja. Genau, auf jeden Fall. Das wäre richtig cool. Sollen wir dann zu unserer Kategorie kommen, Famke?
Ich glaube, es ist immer Zeit für die Kategorie, Lena.
Immer.
Immer.
Tag und Nacht. Okay. Bei der Kategorie reden wir, beziehungsweise nehmen wir euch so ein bisschen mit auf die Erkenntnisse. Okay, das ist ein weirder Satz. Genau.
Wir nehmen euch mit
bei der Kategorie,
auf eine Reise.
Bei der Kategorie geht es darum, dass wir euch über eine Erkenntnis informieren, die wir in den letzten Tagen oder Wochen hatten und die relativ unkommentiert stehen lassen. Famke, möchtest du beginnen oder soll ich anfangen?
Nee, fang du mal an.
Okay. ja, meine Erkenntnis ist diese Woche ein bisschen oberflächlich, aber ich habe erkannt, dass ich richtig nice Klamotten für den Frühling und für den Sommer im Kleiderschrank habe und mich jetzt richtig freue, die auszuführen.
Voll gut.
Ja, nachdem ich letztes Jahr so ein bisschen in der Styling-Krise war, bin ich jetzt so, bin ready für den Frühling und für den Sommer.
Ja, also ich glaube, ich habe diese Woche erkannt, dass es voll wichtig ist, auf die Signale von meinem Körper zu hören und dann auch mal Pause zu machen, wenn mein Körper sagt, jetzt ist mal Pause angesagt. Und ja. Deshalb habe ich heute auch einen unifreien Tag gemacht.
Sehr schön. Genau. Das ist doch immer gut.
Ja.
Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und ihr könnt gerne noch auf Instagram vorbeischauen, Pantoffeln im Regen, oder auf unserer Webseite, auch pantoffelnimregen.de.
Genau, die werde ich jetzt auch mal wieder aktualisieren und dann findet ihr da, wie üblich, Quellenangaben und Links zum Weiterlesen, die, wenn sich jemand für ein Thema besonders interessiert.
Und dann war das jetzt auch schon die Folge 40. Das bedeutet, Famke und ich werden uns nächste Woche mal zusammensetzen und besprechen, wie das hier mit unserem Podcast weitergehen soll. Wir machen das nämlich immer nach 20 Folgen, dass wir so ein bisschen überlegen, ob wir was überarbeiten wollen. Aber das werdet ihr dann alles in der nächsten Podcast-Folge erfahren.
Und es geht auch auf jeden Fall weiter.
Auf jeden Fall weiter.
Ja. Ja. Wir sind
das ist sicher.
So motiviert wie noch nie.
Genau.
Also dann.
Tschüss.
Tschüss.